Wie hell leuchtet sie aber auch aus seinen Wundern hervor. Nun haben, wie ich gern zugebe, auch die Propheten und die Apostel ähnliche oder gar gleiche Wunder getan. Aber der unüberbrückbare Gegensatz besteht darin, dass diese in ihrem Amt und Dienst Gottes Gaben austeilten, während er seine eigene Kraft wirken ließ. Er hat sich freilich zuweilen auch des Gebets bedient, um dem Vater die Ehre zu geben, aber in den meisten Fällen sehen wir ihn seine eigene Kraft äußern. Wie sollte er nicht der wahre Urheber der Wunder sein, da er doch mit seiner Autorität anderen die Vollmacht dazu erteilt? Denn der Evangelist berichtet, dass er den Jüngern Macht gegeben hat, Tote zu erwecken, Aussätzige reinzumachen, Teufel auszutreiben und so weiter, Matthäus 10, Vers 8, Markus 3, Vers 15 und Kapitel 6, Vers 7. Diese aber haben ihr Amt so erfüllt, dass dabei ganz klar wurde, die Kraft kam von niemandem anders als von Christus. Im Namen Jesu Christi stehe auf und wandle, sagt Petrus, Apostelgeschichte 3, Vers 6. Es ist deshalb auch nicht zu verwundern, dass Christus auf seine Wunder verwies, um den Unglauben der Juden zu besiegen, denn was aus seiner Kraft heraus geschehen war, musste ja zugleich ein voller Beweis für seine Gottheit sein, Johannes Kapitel 5, Vers 36, Kapitel 10, Vers 37, Kapitel 14, Vers 11. Wenn ferner außer Gott kein Heil, keine Gerechtigkeit, kein Leben ist und andererseits Christus alles das in sich hat, dann ist er gewiss als Gott ausgewiesen. Es soll mir nun aber keiner einwerfen, es sei von Gott her Leben und Heil in ihn übergegangen. Denn es heißt nicht, dass er Heil empfangen habe, sondern dass er das Heil sei. Und wenn keiner gut ist als Gott allein, Matthäus 19, Vers 17, wie sollte dann ein bloßer Mensch, nicht gut und gerecht, sondern, die Güte und Gerechtigkeit selber sein? War nicht nach dem Zeugnis des Evangelisten seit Anbeginn der Welt in ihm das Leben, und war er nicht selbst, der er schon damals das Leben war, das Licht der Menschen? Johannes 1, Vers 4. Deshalb wagen wir, auf solche Zeugnisse gestützt, auf ihn unseren Glauben und unsere Hoffnung zu setzen, obwohl wir doch genau wissen, dass es Frevel und Gottlosigkeit ist, wenn einer sein Vertrauen auf die Kreatur setzt. Glaubet ihr an Gott, so glaubet auch an mich, spricht er, Johannes 14, Vers 1, nicht Luthertext. So legt auch Paulus zwei Jesaja-Stellen aus. Wer auf ihn hoffet, wird nicht zu Schanden werden, und aus der Wurzel Isai wird einer erstehen, um die Völker zu regieren, auf ihn werden die Völker hoffen. Jesaja Kapitel 28, Vers 16, Kapitel 11, Vers 10, Römer Kapitel 10, Vers 11, Kapitel 15, Vers 12. Aber wozu sollen wir hierzu weiter Schriftzeugnisse aufführen, da es doch immer wieder heißt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben? So gebührt ihm auch die gläubige Anrufung, die doch der göttlichen Majestät eigen ist, wenn überhaupt etwas. Denn es sagt der Prophet, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Joel 3,6. Und wieder ein anderer ruft aus, der Name des Herrn ist ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Sprüche 18, Vers 10. Nun wird aber der Name Christi zum Heil angerufen, und daraus wird klar, dass er, der Herr, ist. Wir haben ein Beispiel solcher Anrufung, nämlich das des Stephanus. Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Apostelgeschichte 7, Vers 58. Auch weitere Beispiele besitzen wir in der ganzen Kirche, wie es zum Beispiel Ananias im gleichen Buche darstellt, wenn er sagt, Herr, du weißt, wie viel Übels dieser Mensch allen Heiligen getan hat, allen, die deinen Namen anrufen, Apostelgeschichte 9, Vers 13 und 14. Und damit recht deutlich erkannt werde, dass in ihm alle Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, bekennt der Apostel, er habe unter den Korinthern keinerlei Lehre vertreten als allein die Erkenntnis Christi, er habe nichts anderes gepredigt als diese. 1. Korinther 2, Vers 2. Ist es denn nicht eigenartig und sonderbar, dass Gott uns, denen er doch gebietet, sich allein seiner Erkenntnis zu rühmen, Jeremia 9, Vers 23, allein den Namen des Sohnes verkündigen lässt? Wer wollte sich erkühnen, den für ein bloßes Geschöpf zu erklären, dessen Erkenntnis allein unser Ruhm ist? Dazu kommt noch, dass Paulus in den Grußworten, die am Anfang seiner Briefe stehen, vom Sohne die nämlichen Segnungen erbittet wie vom Vater. Daraus folgt für uns die Lehre, dass wir nicht bloß durch sein Eintreten für uns empfangen, was uns der himmlische Vater zuteil werden lässt, sondern dass der Sohn vermöge seiner Teilhabe an der Macht selbst der Urheber ist. Diese praktische Erkenntnis ist ohne Zweifel gewisser und zuverlässiger als alles müßige Gedankenspiel. Denn da sieht die gläubige Seele Gott in völliger Nähe, ergreift ihn schier mit den Händen und erfährt, dass sie von ihm lebendig gemacht, erleuchtet, gerettet, gerechtfertigt und geheiligt wird.